Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews, zu der alljährlichen Riva-Folge. Wir sind heute Morgen frisch aus Riva zurückgekommen und wie jedes Jahr wollen wir euch so ein bisschen berichten, was hat beim ersten Event des Jahres eigentlich so stattgefunden, was gibt's Neues, wen haben wir kennengelernt, wen haben wir wieder getroffen, und ich spreche mal wieder mit Dennis Strottmann. Hey Dennis.
Moin Tobi, na, bist du schon wach? Bist auch die halbe Nacht durchgefahren, glaube ich, kann das sein?
Ja, das ist schon ein bisschen Ritt von Riva bis nach Hause, vor allem wenn man mit dem Defender fährt. Der ist ja jetzt nicht so das Sportauto.
Und, ist kein Rennwagen, ne?
Ist kein Rennwagen, da ist bei 120 ist da Schluss und dann dauert das alles ein bisschen. Nee, ging tatsächlich, aber ich war auch gestern wieder mal der Erste, beziehungsweise der Zweite, der vom Festivalgelände runtergefahren ist. Das hat mal wieder ganz gut funktioniert, weil da habe ich immer so am meisten Angst, dass dann irgendwelche Leute reinfahren und man nicht mehr runterkommt. Dann stehst du da für ein paar Stunden.
Ja, da ist ja mal schnell gern auch mal Stau bei Auf- und Abbau. Insofern ist deine Angst da berechtigt, auf jeden Fall. Aber du bist wieder nur Zweiter, wie letztes Jahr, hast du ja schon erzählt.
Genau. Story of my life, bin wieder nur Zweiter.
So, wir haben ja jetzt morgens um 10, ich mache mir ein alkoholfreies Bier auf. Ich hoffe, das ist okay für dich.
So nämlich, ja du, für mich ist das okay. Das mach du, wie du willst. Alles gut. Ja, wie gesagt, Elf, wie jedes Jahr wollen wir so ein bisschen einen Abriss darüber geben, was ist in Riva passiert. Es ist ja für uns zumindest mal das erste Festival. Es gab ja jetzt schon ein paar Freiburg und dies und das. Aber für mich und ich glaube auch für dich ist es das erste des Jahres, oder?
Ja, so viele mache ich dieses Jahr auch gar nicht. Bin noch beim Dirtmaster Festival dann. Mhm. Und noch in Brixen am Ende der Saison, und das, dann reicht es mir eigentlich auch an Festivals, muss ich sagen. Ja. Aber Riva fand ich trotz des komischen Wetters und manch anderer Sachen doch wieder ganz schön. Irgendwie, ich mag es ja am Gardasee.
Ja, es ist schon sehr, sehr schön. Alleine wenn man von oben, von Nago, nachdem man irgendwie ewig lang da durch die, über die Autobahn gefahren ist, und dann fährt man so an diesem Kreisverkehr in Nago vorbei und sieht so das erste Mal auf diesen See runter. Das ist irgendwie jedes Jahr so ein richtig cooles Gefühl.
Ja. The World Famous Linkskurve. Da filme ich auch jedes Mal, wenn ich durchfahre, weil ich es auch so schön finde, wenn man dann den See sieht und alles. Ja, voll mega epic.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Dieses Jahr war ja das.
Wobei mir fällt immer auf, wenn ich so alles, was mir zu Riva einfällt, so Festival und so, alles so auf eine Liste schreibe, gibt es eigentlich wenig Gründe, dahin zu fahren. Und trotzdem fährt man immer gerne hin. Das ist eine ganz skurrile Nummer.
Ja. Ja, es ist wirklich so, ne? Also ich meine, was ich ja spannend finde, ist ja, dass ja Riva irgendwie immer noch so als Bike-Region gilt. Und ich sag mal so, also wenn Riva eins nicht ist, dann eine Bike-Region. So gefühlt, oder?
Also ja, voll.
Es hat viel zu bieten. Also es hat leckeren Aperol, super Pizza, es hat einen tollen See. Aber Trails halt irgendwie nicht. Oder zumindest nichts wirklich Lustiges. Von daher ist wirklich spannend, dass da seit 30 Jahren irgendwie die ganzen Mountainbiker hinpilgern. Und ich sag mal, das Bike-Festival ist ja jetzt nur ein Teil des Jahres, wo da Mountainbiker hingehen. Aber auch im Sommer gibt es ja irgendwie immer noch Hunderttausende von Mountainbikern, die da Urlaub machen. Das finde ich echt krass.
Ja, aber es ist einfach historisch bedingt. Ich weiß nicht, ob du weißt, warum das Festival in Riva ist und nicht irgendwo anders auf der Welt?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Nee, ja, ist ja, muss man weit zurückgehen, es ist ja das Festival vom Bike-Magazin ursprünglich gewesen, dies Jahr ja das erste Mal nicht mehr, aber das Bike-Magazin hat ja das Festival nach Riva gebracht. Und warum nach Riva? Weil die Bike ja aus dem Delius Glasing Verlag kommt, und eigentlich sind die mehr so Surfer. Also die hatten ja ein Surf-Magazin und Yacht-Magazin, also immer dem Wasser verbunden. Und ich glaube, aus der Surf, also das Magazin heißt Surf, ist dann als ein bisschen als Ableger das Bike-Magazin entstanden, wo die dachten, ey, Biken, das ist jetzt ein neuer Trend, da machen wir ein Magazin zu, was ja auch absolut richtig war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und als Spot kannten die natürlich Riva, weil die da schon seit 100 Jahren zum Testen und Fotografieren vom Surfen hingefahren sind. Und dann, wenn du die Infrastruktur zumindest unten am See, Hotel, Pizza, Pasta kennst, und es ist ja auch nicht weit weg von München, wo die Redaktion ist und so. Und so ist das gekommen. Und dann haben die da das Festival gemacht. Und so hat sich quasi ein Ort zum Bike-Mekka etabliert, der eigentlich nicht so unbedingt geeignet ist als Bike-Mecker.
Genau.
Aber das ist die Historie dahinter, ja.
Der Grund für das Bike-Mecker Riva del Garda ist, da kann man ganz gut surfen.
Ja, es ist so, ja, absolut. Ja gut, es ist ja nicht komplett scheiße zum Radfahren, aber auch nicht gut. Ja. Ich meine, wir beide haben es ja eigentlich für uns auf unserer Tour, die wir gemacht haben, gesagt. Es ist total krass und gnarlig und ausgesetzt und rutschig und holprig und macht mal 2-3 Tage Spaß und dann kann man auch einen Haken hintermachen für die nächsten 362 Tage.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja uns überlegt, okay, was machen wir da? Alles, was um Riva drumherum ist, ist irgendwie, ja, so semi-spannend, das ist sehr holprig. Für dich, glaube ich, irgendwie noch lustiger wie für mich. Ich finde es wirklich gar nicht gut, da zu fahren. Also ich habe da auch jedes Mal irgendwie Angst, vor allem Rennen zu fahren, weil was so das Ding ist, ich finde, da rollen immer super viele Steine auf den Trail. Und zwar so große Steine, dass du halt, du kommst um eine Kurve, fährst drauf und der springt halt irgendwo hin. Und das ist so unberechenbar, ob man da halt auf dem Rad bleibt oder nicht, weil es nichts mit Fahrtechnik zu tun hat, sondern einfach, was hat der vor dir dahergefahren ist, so alles auf den Trail geworfen. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, du versuchst mich ja jedes Jahr zu überreden, bei diesem EMTB-Rennen mitzumachen, aber so richtig kriegt mich das nicht. Aber du hattest, glaube ich, dieses Jahr Spaß, oder?
Ja, das EMTB-Rennen, das war ganz cool, die EMTB-Challenge. Wobei Gardasee kriegt ja nochmal zu den eh schon schweren Trails noch eine ganz besondere Würze, wenn es regnet. Und es hat ja üppig geregnet. Am Donnerstag hat es ja eigentlich durchgeschifft und das Rennen war am Freitag. Und es war ja etwas im Hinterland, noch weit hinter Arco wandern die Trails. Also man ist ja erstmal 15 Kilometer rausgefahren, aus Riva raus, um dann zu den ganzen Stages zu kommen von dem Race. Und wer schon mal in der Region war, der weiß, das ist alles Kalkstein da. Der ist super griffig, solange es trocken ist. Aber wenn es nass wird, ist der halt null griffig. Also selbst zu Fuß kannst du auf einer Felsplatte nicht stehen. Da rutscht du einfach weg. Es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und das machte natürlich die teilweise schon ein bisschen sportlich gesteckten Stages, weil es sind ja auch wirklich, eigentlich ist es ja so ein Low-Level-Rennen. So, da soll ja jeder mitfahren, so ist ja für einen breiten Sportler angelegt, ja. Sag ich mal. Und die Uphill-Stages, die waren, glaube ich, also im Trockenen wären die schon ein Brett gewesen und im Nassen ultra krass. Also ich habe mich immer gefragt, wie soll das gehen? Es gab 4 sogenannte No-Feet-Zones, wo man also nicht den Fuß absetzen darf, sonst gibt es 10 Strafsekunden. Mhm. Berghoch waren die natürlich. Super technisch, super verblockt, Steine, Wurzeln, also alles, was du so am Gardasee hast. Und ich habe von den 4 3 nicht geschafft. Und das war krass. Und ich habe gedacht, wie soll das gehen? Und ich habe mir später noch die Ergebnisliste angeguckt. Es gab original einen Fahrer, der alles gefahren ist. Und das war der Jérôme Clémence.
Ja.
Also da siehst du, wie das Niveau war. Und das Niveau kam halt durchs Wetter. Das muss man sagen, das Wetter macht aus Hardcore-Trails Ultra-Hardcore-Trails. Also dann ist es wirklich super, super schwer. Und dann kommt auch so eine große Glückskomponente rein. Wo schnippt dich der Fels gerade hin? Nach links, nach rechts oder haut er dich vom Rad?
Ja, aber es ist spannend, dass dann halt eben doch einer das alles schafft, ne? Und der dann halt auch einfach einer der besten Fahrer der Welt ist. Aber ne, der hatte dann irgendwie doch das Glück auf der Seite oder wie sie im Fußball sagen, immer Glück ist auch Können. Also der ist, das ist schon krass, dass es dann halt einfach doch nochmal, ich meine, ich habe dir ja auch gesagt auf unserer Tour, ich finde es halt echt Wahnsinn, wie gut du auf dem Rad sitzt und wie sicher du einfach auf dem Rad sitzt, selbst in so einem Terrain, was wir da gefahren sind. Aber dass es dann halt eben trotzdem nochmal diese Stufe drüber gibt. Und ich meine, der Jérôme ist ja auch kein aktiver Athlet mehr, aber ich bin ja auch gegen den Rennen gefahren. Das ist aber halt immer irgendwie so ein anderer Stern. Das ist so krass, wie gut der Rad fahren kann.
Ja, das stimmt. Aber das, was du gerade zu mir gesagt hast, das schneide ich mir, glaube ich, raus und mache mir als Klingelton. Das hat mich gut getan.
Ja.
Ja, aber es gibt auch, also es gab ja auch noch andere Fahrer, die auch nur zweimal abgestiegen sind. Also wer nur zweimal vorm Rad war, das war auch schon wirklich außergewöhnlich, weil es gab auch Stages, weißt du, da konntest du, wenn du da blind ranfuhrst, gar nicht sehen, wo muss ich überhaupt hin? Hm. Und es gibt so die Vermutung, sag ich mal, dass der eine oder andere vielleicht doch eine Trainingsrunde gemacht hat. Mhm. Und das vereinfacht es natürlich, ne? Wenn du weißt, wo du lang fährst. Alle anderen sind ja blind da rein und dann musst du wirklich improvisieren. Und blind Trails fahren ist eh schon schwer. Mhm. Und wenn du dann noch unter den Bedingungen, dann wird es halt doppelt schwer. Aber trotzdem, also ob der Jérôme jetzt trainiert hat oder nicht, keine Ahnung, ist mir auch egal. Das ist einfach ein genialer Mountainbiker.
Ja. Ne? Ja, ja, auf alle Fälle. Also das ist, der hat einfach ein krasses Talent. Weil der ist ja jetzt so vom Körperbau nicht der Typ, der halt irgendwie, also der ist ja unscheinbar. So, ja, aber der ist halt einfach so talentiert und hat halt irgendwie nochmal ein anderes Auge für Linien und für, ja, ein anderes Gefühl fürs Rad. Finde ich schon krass.
Ja, Wahnsinn.
Was wir machen wollten, wir wollten ja eben von diesem steinigen Riva-Zeug so ein bisschen weg und ich habe dich überredet, mit ein paar Freunden so eine E-Bike-Runde zu machen und zwar im Hinterland von Limone. Und ich habe gesagt,
Du
ja,
sollst ja andere Steine angucken,
ich wollte mir mal
ne?
andere Steine angucken und ich bin diese Tour noch nie ganz am Stück gefahren, sondern ich bin den ersten Teil mal gefahren, und aber ohne E-Bike, und dann war ich nachher so platt, dass ich die Straße wieder runtergerollt bin. Und den zweiten Teil bin ich tatsächlich schon öfters gefahren, aber es ist auch schon viele Jahre her. Und dann habe ich euch überredet, habe gesagt, ja, wird schon sportlich. Wurde schon sportlich, oder?
Ja, das kann man so sagen. Wir haben ja im Vorfeld, du hast mir den Komoot-Track geschickt und wir wussten ja auch schon so ungefähr, wer mitfährt. Und dann haben wir gesagt, boah, das könnte echt, also allein von den Daten der Tour war das ja schon sportlich, was jetzt Höhenmeter, Länge und Tiefenmeter angeht, noch gar nicht mal den Untergrund bedacht. Und dann haben wir uns ja dazu entschieden, die ersten 600 Höhenmeter mit dem Shuttle sogar zurückzulegen. Und ich glaube, das war absolut die richtige Entscheidung, weil sonst wäre ich mit meinem Bike gar nicht in den Berg ganz hochgekommen, weil ich
Ja.
habe ja schon einen riesen Akku.
Ja.
Und es gab ja noch andere in der Gruppe, die ganz schön haushalten mussten mit ihrer Energie.
Ja, also ich musste ja auch gucken. Ich hatte auch eigentlich einen großen Akku, nicht ganz so groß wie deiner, aber ich hatte kein Light-E-Bike, sondern ein normales E-Bike. Und selbst ich bin ja wirklich mit einem blinkenden Balken dann nachher wie den Riva angekommen. Also es war schon ein sportlicher Tag, ey.
Ja, aber es war super cool und das finde ich zeigt auch wieder, wie sehr das E-Bike so den Radius vergrößert, ne? Weil da hinten, da würdest du sonst, hast du ja eben auch selber gesagt, mit dem normalen Bike wahrscheinlich gar nicht hinfahren, weil es A ziemlich weit schon mal weg war vom Gelände und dann auch berghoch so hart und so kräftezehrend, dass das für viele dann sowieso schon rausfällt, weil sie es vielleicht gar nicht schaffen oder
Ja.
auch dann bis die nächsten 2, 3 Tage halt komplett im Arsch. Und ich glaube, mit dem Biobike wäre ich es auch nicht gefahren. Das wäre mir einfach zu krass gewesen, wenn ich überlege, was wir die nächsten 3 Tage alles noch auf dem Zettel hatten, was wir machen mussten. Hätte ich mir so eine Hardcore-Tour, glaube ich, geknickt. Aber mit dem E-Bike, also das fand ich angenehm.
Ja, war schon gut gewesen. Also wir haben irgendwie sind wirklich lange berghoch gefahren, aber das Coole an dieser Nummer ist, dass du von dem Platz, wo wir gestartet sind, in Vesio, also überhalb von Limone, so 500, nee, 660 Höhenmeter überhalb von Limone, ist so ein kleiner Ort und mit so einem Helikopterlandeplatz. Und da haben wir erst noch, sind wir schnell noch in ein Café eingelaufen und haben deren komplette Croissant-Bar geplündert und sind dann ja, auf einem erst, ja, so ein Schotterweg, der aber auch schon gar nicht so leicht war, fand ich, sind wir so hochgefahren. Und dann geht der Trail tatsächlich ewig lang so uphill auf so einem Grat entlang, immer wieder durch so Tunnel durch, richtig schön eng, richtig schön schmal, so richtig Single Trail, aber eben berghoch. Durch eine Gegend, wo man eigentlich als Mountainbiker, glaube ich, wie du halt schon gesagt hast, ne, eigentlich nicht hinkommt. Also das ist wirklich so weit weg und das ist so, ja, so anstrengend da hochzufahren, aber mit den E-Bikes ging es eben und es war halt irgendwie ein richtig geiles Erlebnis. Vor allen Dingen, man hat unten am See gesehen, dass es immer mal wieder regnet, aber diese Regenwolken sind einfach alle an uns vorbeigezogen und wir hatten da echt super Glück und es war dann eben dadurch, dass auch so diese dunklen Wolken durchgezogen sind, war es so eine richtig geile, dramatische Stimmung und mir hat es echt unfassbar Spaß gemacht, da hochzufahren. Dann ging es noch so einen kleinen Trail wieder runter auf die Straße und kurz vor der Straße hatten wir so ein spezielles Erlebnis. Und zwar, du bist vorgefahren, dahinter war Konstantin, der mit uns mitgefahren ist von Alpine Biking. Und ich dahinter, und ich habe so ein bisschen gefilmt für ein Video, was jetzt nächste Woche rauskommt. Und auf einmal, er fährt durch so einen Fluss durch, bleibt hängen, steigt ab. Und wir alle, haha, nasse Füße. Und dann rutscht der so und dann rutscht der so ein bisschen diesen Wasserfall entlang und dann hat man so gesagt, haha, guck mal, der rutscht weiter. Und dann war der Spaß auf einmal ganz schnell vorbei, als man gemerkt hat, okay, der rutscht immer weiter und immer weiter. Und dann hat er tatsächlich noch so einen, ja, so einen Baum zu greifen bekommen, der so über diesen Wasserfall hing. Ansonsten wäre der da wahrscheinlich irgendwie runtergescheppert und wir hätten nochmal, hätten wahrscheinlich ein größeres Problem gehabt.
Ja, das war echt krass. Also ich war ja schon über den Fluss rüber und also Fluss war ja wirklich ein Wasserfall, wie du sagst. Und dann habe ich angehalten, weil ich dachte mir, oh, das ist sportliche Stelle, da werden jetzt der eine oder andere schieben. Und dann, ich habe es ja von der anderen Seite gesehen und der Konzi blieb da hängen, überschlug sich ja so halb und wie du sagst, rutscht dann da runter. Und dieser Moment, wo diese eigentlich lustige Situation total bedrohlich wurde, das war innerhalb von einer Zehntelsekunde.
Ja.
Und ich dachte auch, fuck, ey, wenn der sich jetzt nicht noch irgendwo hält, dann treffen wir den in Limone, aber in Einzelteilen.
Ja, aber also, wirklich.
Also. Ja, wirklich, das war krass. Und dann hing er da, und aber er hat es, glaube ich, gar nicht so dramatisch wahrgenommen, weil ich habe ihm da so die Hand gereicht und ihn da wieder hochgezogen und er war schon am Lachen wieder. Oder er war einfach froh, dass er den Baum noch erwischt hat. Ja. Das kann auch sein.
Ja, aber es war wirklich crazy. Also wie gesagt, also dass die Stimmung oder dieses Haha zu OO. Also das ging wirklich so schnell, und aber man hat halt erst so wirklich so gedacht, ja, wie witzig, der hat jetzt einfach eine nasse Hose oder nasse Füße. Und da kann man eigentlich sehen, wie schnell das ging. Und ich meine, da war ja auch nichts Großes. Also es war eine Flussdurchquerung, die war nicht gefährlich oder sonst irgendwas. Er ist halt einfach dumm mit dem Lenker an so einem Stein von der Seite hängen geblieben. Und das hat ihn eigentlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Also die eigentliche Wasserdurchfahrt war gar kein Problem. Also die hatten, vor allem wir sind vorher ja schon viel, viel schwierigeres gefahren. Das war gar kein Stress. Aber ja.
Ja, war einfach kein Platz auf der Seite, wo er hingefallen ist. Ne? Das macht ja eigentlich den ganzen Trail, den wir gefahren sind, so gefährlich. Er ist ja nicht gefährlich, kann man nicht sagen. Aber wenn dir irgendwas Blödes passiert, es ging ganz oft einfach steil runter. Und da war nichts, was dich hält.
Ja.
Ja.
Genau.
Naja.
Dann sind wir auf die Straße gekommen. Dann hatten wir schon den ersten E-Bike-Ausfall. Weil Batterie leer. Und dann haben wir den Dennis hochgeschoben bis zur Essenslocation. Und da haben wir ungefähr den größten Pastatopf der Welt bekommen.
Ja, das habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe auch nie gedacht, dass wir den aufessen. Alter, das war so ein Monstertopf.
Also es war wirklich crazy. Wir sind dann oben kurz unterhalb von Passo Nota in so ein Refugio eingekehrt. Und dann haben die das sehr, sehr schlau gemacht dort. Und zwar haben die uns eine Karte gereicht, da standen so ganz viele Sachen drauf. Und dann meinte sie, außerhalb der Karte gibt's noch das. Und wir Idioten alle, ja okay, dann nehmen wir das. Und zwar jeder von uns. Keiner hat irgendwas anderes genommen. Und der Chefkoch sich dann gedacht, alles klar, hol den großen Topf, den du hast, den machen wir voll. Und der war groß.
Ich wollte gerade sagen, warum sind wir Idioten? Das war genial.
Ja, also es war schon genial, ja. Also vor allen Dingen für den Koch, weil der musste halt nur einmal irgendwie Zwiebeln und Speck schnibbeln. Und mit Idioten meinte ich wirklich so, dass wir alle so diesem gastronomischen Trick des, ja, und ganz speziell für euch haben wir noch, alle so gefolgt sind wie die Lemminge. Alles klar, machen wir. Ja, dann muss das ja gut sein, wenn es nicht auf der Karte steht.
Ja, aber das war gut. Da kam der Koch doch sogar noch raus und hat ein Foto von uns und dem Topf gemacht, um das seinem Vater zu schicken.
Ja.
Also, na, es war, gut, vielleicht haben sie auch sich nur lustig gemacht über uns, was wir alles essen. Aber also, es war nötig. Wir waren ja schon alle ein bisschen unterzuckert. Trotz E-Bike. Ja, also mit dem E-Bike ist ja auch anstrengend. Muss ja immer noch kurbeln, so ist es ja nicht.
Ja, das stimmt. Aber
der E-Bike-Anteil in Riva ist schon bei 80%, würde ich sagen, so auf dem Trail, ne, wenn man so guckt. Oder 70 mindestens.
Also
das ist heftig.
Ich hatte ja mein Auto oben am Ledrosee geparkt, während wir in der Toskana waren. Und dann bin ich nachher so diese Ponale-Straße hochgefahren mit dem Gravelbike, um das Auto zu holen. Und da war der E-Bike-Anteil gefühlt bei 110%. Also da selbst die geschoben haben, hatten E-Bike. Also das ist wirklich crazy, was da, also es ist einfach jeder nur ein E-Bike.
Ja. Also ein E-Bike schiebt sich halt auch schön satt, ne?
Ja, genau. Mhm. Wir sind dann eben von Passo Nota Richtung 102, den Trail 102 runtergefahren und dann auf die Dalco-Alm und von dort aus dann den berüchtigten Dalco-Trail. Und das ist tatsächlich so eine Wordride-Geschichte. Ich habe das früher geliebt, solche Trails zu fahren. Also dieses Gebastel darunter, wo man halt überhaupt gar keinen Flow hat, sondern eigentlich nur versucht, irgendwie so die Steine zu meistern oder die Schlüsselstellen zu meistern. Und das fand ich spannend, weil, wie gesagt, ich bin den Trail schon mal gefahren. Zum einen hat man gemerkt, dass das Wetter schon an diesem Trail ganz schön gearbeitet hat. Man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass die Mountainbiker den kaputt machen, weil da fahren nicht so viele Mountainbiker.
Nee, da fahren wirklich nicht viele.
Aber, nee,
das ist das Wetter.
Aber das Wetter hat an dem Trail ganz gut gearbeitet, weil der genau in so einem Felshang ist. Und ich muss sagen, das E-Bike, dadurch, dass das natürlich schwerer ist und es schwieriger zu stoppen ist und auch schwieriger, ich finde, es ist ein kleines bisschen schwieriger, präzise zu fahren mit dem Gewicht. Weiß nicht, was so deine Meinung dazu ist. Auf so Rumpel, Sachen, wo du ja dann auch super schnell warst und immer wenn ich die Kamera an hatte, bist du mir irgendwie weggefahren. Da liegt so ein E-Bike natürlich mega geil und mega satt, aber auf diesem Vertride-Zeug, wie war da so dein Gefühl?
Ja, ich finde schon, dass ein E-Bike eigentlich gut liegt. Also mir macht das Mehrgewicht wirklich fast gar nichts aus, aber das Gespräch habe ich mit vielen und alle sagen immer, ja, das ist so schwer, das schiebt, das rutscht. Ich finde es immer nur grenzwertig, wenn es dann rutscht. Ne? Also wenn du mal die Kontrolle verlierst oder irgendwo hinfährst, wo du nicht hin wolltest, dann das Rad wieder zurückzubringen oder wieder unter Kontrolle zu bringen, das ist bei einem E-Bike schon deutlich schwieriger. Hm. Aber an sich, nee, es macht mir echt tatsächlich nichts aus. Was mir was ausgemacht hat wieder, war mein Fotorucksack auf dem Rücken. Hm. Ich meine, ich bin da schon gnadenlos, aber wenn es dann so voll krass wird, so Passagen, wo du weißt, das ist jetzt so 50-50-Chance, ob man die schafft oder nicht, dann lasse ich es immer, wenn ich einen Fotorucksack aufhabe, weil ich will mir auch nicht die Kamera zerstören oder so.
Ja.
Und außerdem, wenn es so steil ist und der Rucksack hängt dir dann noch im Nacken, dann hast du ja noch mal so ein bisschen mehr Überschlagsgefühl.
Der hat noch mal ein bisschen mehr Eigenleben, ne?
Ja, insofern war das schon gut. Dann haben wir halt ein paar Sachen geschoben. Und es waren ja auch Sachen dabei, die konntest du nicht fahren. Also definitiv, die konntest du nicht fahren. Keiner.
Nee.
Nicht safe, fährt keiner runter.
Ja.
Das war ja mehr tragen.
Ja, ja, also es gab tatsächlich ein paar Sachen, die waren früher mal zu fahren, aber jetzt keine Chance mehr. Also ich weiß nicht, wer, vielleicht gibt's Leute, aber ich nicht. Und ich habe dann schon gemerkt, dass dieser Faktor Kopf bei mir dann schon so ein bisschen ins Spiel gekommen ist. Also ich habe da normalerweise jetzt nicht so Probleme mit, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich so hier und da mal gedacht habe, ja, nee, muss ich jetzt gar nicht machen irgendwie. Also es wird vielleicht gar nicht so, ging aber unten raus dann auch besser. Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen Gewöhnung, ne? Und nachdem so ein paar Sachen funktioniert haben, wächst natürlich auch das Selbstvertrauen wieder. Und ich glaube, das ist auch das, was ich am Wordriden so geil finde, ist, dass du ja ein Erfolgserlebnis nach dem anderen hast, im besten Falle.
Ja. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dann wird man manchmal auch so ein bisschen leichtsinnig so, weil du bist eh schon lange unterwegs, bist eigentlich ein bisschen drüber, dann hast du so diese kleinen Erfolgserlebnisse und dann wirst du ein bisschen leichtsinnig und gleichzeitig ist ja deine Kraft und dein Reaktionsvermögen schon ein bisschen minimiert, weil du bist einfach schon 6 Stunden am Rad. Und das merke ich oft, dass man dann so anfängt, weiß ich nicht, an so Kanten abzuziehen, wo du eigentlich das nicht machen solltest oder so alternative Linien zu versuchen, die einfach noch ein bisschen trickier sind. Und dann kriegt man manchmal ganz übel die Quittung.
Ja, vor allem.
Das merke ich oft.
Ey, vor allen Dingen, als wir in diesem Mittelteil waren, bevor es wirklich steil war, da bist du vor mir hergefahren und für dich ist wirklich so, wenn dieser Sound von der GoPro ertönt, ist das für dich irgendwie nochmal so der Turbo-Boost, keine Ahnung. Auf alle Fälle bist du da vor mir weggeschossen und dann in diesen Trail rein um eine Linkskurve gedriftet und ey, ich habe gedacht, Alter, du weißt ja gar nicht, was da kommt. Und ich,
da bin ich auch ein bisschen aufs Video gespannt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, genau,
ich weiß, welche Stelle du meinst. Ja.
Und da habe ich mich so gefragt, ist es, also, hast du das so unter Kontrolle oder hast du da auch genau wie ich gedacht, oh, das könnte jetzt knapp werden?
Ja, das ist genau die Sache, was ich gerade meinte. Man wird übermütig.
Ja.
Weißt du, der Trail, der war an der Stelle total flowig und du hast die Kante gesehen, du weißt, der kippt jetzt wieder in so ein steiles Massaker ab. Aber du hältst jetzt da einfach mal rein, das ist schon, du bist gut drauf, du machst das jetzt einfach. Und das ist voll blöd. Also es hätte ja auch schief gehen können. Ich meine, in dem Fall war es mega lustig, aber das ist genau, was ich eben meinte. Man fährt sich in so einen Rausch.
Ja.
Und das ist eigentlich der Punkt, wo man nach Hause gehen soll. Nur wir hatten es halt noch weit bis nach Hause.
Ja, ja, ab da wurde es dann erst richtig, richtig steil, genau. Und richtig sportlich. Genau, also wer Bock hat, da was zu sehen, wir bringen am nächsten Wochenende ein Video darüber raus auf meinem YouTube-Kanal. Also schaut euch das mal an und dann sagt mal, wie. Ist es ein Trail, wo ihr Bock drauf habt? Dieses ganze Wordriding-Thema ist ja komplett abgeebbt, ne? Ich meine, Harald, der dafür ja extrem bekannt war, macht es ja auch nicht mehr. Und irgendwie, es ist auch gar nicht mehr so viel in den Medien, wie es früher war. Aber irgendwie macht es halt schon noch Bock. Aber wie ist das für euch? Also habt ihr Bock auf sowas, da so rumgebastelt? Oder hat sich das Radfahren mittlerweile auch für euch komplett verändert? Würde mich mal tatsächlich interessieren, ob das noch ein Thema ist. Ja, und dann hatten wir noch ein paar Tage Festival vor uns. Paar Tage Festival, paar Bier und ein paar Pizzen. Und
ich will noch mal kurz was anderes, wo du gerade sagst, Wordriding ist abgeebbt. Hast du den Eindruck, Enduro Racing ebbt ab?
Ja, das ebbt ja schon seit Ewigkeiten abgefühlt.
Ja, aber letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wenn du irgendwo ein Rennen mitfahren wolltest, ein Enduro-Rennen, da musstest du dir nachts den Wecker stellen, wenn die Anmeldung aufmachte, damit du den Platz kriegtest.
Mhm.
Und das ist, also ich habe mit dem Henry gesprochen, das ist der Veranstalter von der Chili Enduro Series, und der sagt, das ist jetzt gerade nicht mehr so. Also die haben noch für viele Events noch Startplätze. Okay. Und ich fand das total verwunderlich. Ich so, wie, also, ja, aber ich sag, 3-Länder-Race da, Naulas, Reschen und so, das ist doch voll. Nee, sagt er, da haben wir auch noch Startplätze.
Okay.
Ich sag, krass, ja, aber jetzt Latsch, übernächste Woche oder was ist das ja schon, da seid ihr voll, oder? Nee, da gibt's auch noch Startplätze. Und ich so, Alter, was ist denn los? Und okay. Er weiß es auch nicht so genau. Und dann haben wir gesagt, ja, woran kann das liegen? Und jetzt ist die Frage, ist dieser Competition-Gedanke, ist der weg bei den Bikern? Wollen die einfach nur noch just for fun ein bisschen durch Bikepark-Labs schrubben oder so? Hast du in deiner Bubble da irgendwas mitbekommen? Das Enduro-Racing jetzt so ein bisschen, naja.
Also ich habe ja das Gefühl, dass dieses professionelle Enduro-Racing schon irgendwie seit Ewigkeiten abebbt. Und das liegt in meinen Augen aber nicht daran, dass dieser Sport uninteressant ist, sondern dass er so ein bisschen verzockt wurde. Also die haben einfach was Falsches draus gemacht, wie eigentlich der Gedanke vom Enduro war. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, weil so eine Chili Enduro Series oder damals ja Trail Trophy, das ist ja genau das, weshalb wir Enduro gefahren sind. Also mit Leuten zusammenfahren, genau. Gar nicht so ganz krass den Competition-Gedanken, also sich schon messen, aber vor allen Dingen eine gute Zeit haben. Und das ist ja eigentlich genauso the roots of Enduro. Und ja, warum das dann irgendwie nicht mehr so zieht. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass halt ganz viele von diesen Leuten, die da früher mitgefahren sind, mittlerweile E-Bikes haben.
Ja, aber klar, das kann sein, aber schmeißt man deswegen sein Analoges weg? Und außerdem bei den Races hast du ja auch oft Lift-Support und hast mal einen Shuttle oder so. Also ist ja jetzt nicht so, dass du alles hochtrampeln musst. Also ich glaube, in Latsch hast du jeden Tag ungefähr 1000 Höhenmeter, die du selber fahren musst. Das finde ich jetzt absolut angemessen. Das fährt man so, also ich fahre das auch auf meinen Home-Trails, wenn ich eine Runde fahre. Ja, finde ich nicht zu viel.
Also so meine ich das gar nicht. Also ich meine gar nicht, sondern ich glaube, dass halt einfach E-Biken den meisten Leuten jetzt mittlerweile, wo man rausgefunden hat, wie E-Biken funktioniert, dass es eben nicht nur auf dem Forstweg hochfahren ist, so viel Spaß macht, dass sich das Radfahren wieder so ein bisschen verändert hat. Und es eben...
Ja.
Und dass man vielleicht, wenn man jetzt auf so einem, also die meisten Leute haben natürlich jetzt, klar, die haben dann ihr Rad noch behalten, die haben sich vielleicht über Bike-Leasing ein neues Rad rausgelassen, ein E-Bike, und das alte dann natürlich nicht ersetzt. Das heißt, es ist vielleicht nicht mehr up-to-date, man ist das jetzt schon länger nicht gefahren, und ich sehe das hier bei mir im Bekanntenkreis, dass die Leute, die vor 5 Jahren noch gesagt haben, ey, E-Biken auf gar keinen Fall, oder vor 3 Jahren noch, die sagen jetzt, ey, es gibt nichts anderes mehr wie E-Biken für mich. Und die fahren dann eben so ein Rennen nicht mehr, weil sich das Mountainbiken für die verändert hat.
Ja, also ich meine, das E-Bike hat mich auch angefixt, aber dass ich ja sage, ich fahre nichts anderes mehr, ist absolut nicht der Fall. Und man muss ja auch sagen, zumindest bei der Chili Enduro Series gibt es auch eine E-Bike-Klasse, und die ist auch geil, die haben oft eigene Stages, auch hoch, also für die gäbe es jetzt auch was. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass einige, die jahrelang keinen Startplatz bekommen haben, vielleicht deswegen dahinter einen Haken gemacht haben und gesagt haben, ich gucke gar nicht mehr, ich bemühe mich gar nicht.
Ja.
Also an der Stelle würde ich gerne kurz hier so einen Werbeblock einschieben. Das Chili Enduro Series ist echt geil. Die haben das wieder so, das steckt ja auch im Namen, wieder so ein bisschen ins Chilligere runtergebracht. Es gibt immer so eine geile Ziel-Area, wo ein Lagerfeuer brennt. Meistens gibt es auch am Vorabend noch ein Freibier und so. Ist echt cool, und also wie ich vom Henry erfahren habe, Startplätze, Latsch, Naulas, überall noch verfügbar. Insofern macht da mal einen Haken, fahrt da mal mit. Es ist echt geil.
Ja, ja. Du, fahren wir nächste Woche Enduro-Rennen in Latsch, oder was?
Fährst du in Enduro-Rennen in Latsch?
Nee, noch nicht, aber ich hörte, die haben noch Startplätze frei.
Ja, die haben Startplätze. Ja, ich bin in Latsch zum Fotografieren.
Ach so.
Ich fotografiere den Event für den Henry, ja, diesen einen.
Hm.
Und deswegen hatte ich in Riva ein bisschen mit ihm gequatscht, dies, das. Und dann kamen wir halt auf das Thema. Und ich war total erstaunt, weil, wie gesagt, die Jahre vorher war das nie so.
Hm.
Und ja, wir haben überlegt, woran kann es liegen? Dann haben wir gesagt, vielleicht liegt es auch am Preis, ne? Weil es ist nicht ganz günstig. Aber er sagte auch, sie müssen ja irgendwo kostendeckend arbeiten, und der Aufwand hinter so einem Enduro-Rennen, ich meine, du weißt das selber, der ist brutal.
Ja, ja.
Also allein das, und das ist ein kleiner Teil, aber allein das Abflattern der Strecke vorm Rennen und wieder das Abbauen danach,
ja,
das ist ja schon eine Arbeit für zig Leute, die da taglang beschäftigt sind, weil es sind einfach, hängen da mal 50 Kilometer Flatterband im Wald, ne, und die müssen alle wieder weg.
Ja.
Und das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil. Also ich kann natürlich verstehen, wenn jemand sagt, boah, das ist viel Startgeld, aber ich verstehe die Höhe des Startgeldes, wie das zustande kommt.
Das ist wirklich super viel Arbeit, aber klar, ich meine, Leute sparen jetzt gerade, glaube ich, überall, ne? Also das ist schon so eine Sache. Bin ich mal gespannt und hoffe natürlich, dass die ihre Plätze da noch voll bekommen. Okay, wenn wir dann jetzt aus Lato wieder zurück nach Riva gehen, ja, was hat sich denn auf dem Festival so für dich ergeben, beziehungsweise wen hast du so getroffen und was hast du vielleicht so für neue Sachen gesehen, die du dir noch nicht kanntest? Oder wie fandst du es grundsätzlich dieses Jahr? Es war ja das erste Mal mit einem neuen Veranstalter. Nach 29 Jahren Bike-Festival von der Bike war dieses Jahr das erste Mal die Bike nur noch Medienpartner und nicht mehr Ausrichter. Wie hat sich das für dich verändert?
Ja, krass, das waren jetzt 27 Fragen auf einmal. Ja, natürlich war ich in erster Linie bei meinen Partnern, sage ich mal, ne? Also Rocky Mountain und Yakima, die waren direkt nebeneinander. Das war ganz cool für mich. Da musste ich nicht weit laufen. Und für die habe ich auch jeweils so ein bisschen Kleinigkeiten gemacht, ein paar Standfotos und so.
Ich glaube,
Und den ganzen Tag.
mittlerweile, nachdem du so lange jetzt schon da bist und die wissen, du wirst auch nicht jünger, achten die auch bei der Standplanung darauf, dass das halt möglichst dicht aneinander ist, oder? Dass du nicht so viel laufen musst.
Kurze Wege, ja, kurze Wege und auch nah an der Toilette, ne?
Ja.
Also ist ja auch wichtig.
Und Kühlschrank immer voller Bier.
Kühlschrank immer voll, viel Bier, genau. Ja, da ist ja auf den Dirk auch immer Verlass. Und dann
Ja.
waren wir auch beide mal viel bei THP. Die hatten ja
Ja.
auch einen sehr coolen Stand und ihre schönen Produkte dabei. Aber was mir grundsätzlich aufgefallen ist, und da wollte ich auch dich fragen, ich habe so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Festival sich verändert gerade oder eigentlich verändert hat. Ich glaube auch durch den Ausrichterwechsel. Es ist ein starker Switch, finde ich, zum italienischen Publikum, was jetzt ja nicht schlecht ist. Ich meine, es ist ja auch in Italien, logisch. Aber früher war das ja eine deutsche
Wieso
Veranstaltung. Wir
aber
waren
gar,
90%
also
Deutsche und
gerade.
mal hat sich ein Italiener aufs Gelände verirrt.
Ja.
Und jetzt hat man fast den Eindruck, dass es umgekehrt.
Ja,
Und ja.
das ist so. Also ich hatte aber immer das Gefühl, Riva ist so München Süd. Also, das hat ja jetzt mit Italien nicht wirklich viel zu tun. Aber nee, tatsächlich, du hast recht. Also, ich habe auch mit so Partnern gesprochen und die meinten auch so. Also, mindestens mal 50% Italieneranteil. Bei manchen Ständen, wie Northwave zum Beispiel, gut, das ist auch eine italienische Company, ne? Die meinten so 90% ungefähr. Und das ist halt schon krass. Also, da hat sich schon auf alle Fälle was verändert. Und ja, also ist jetzt nicht schlechter. Und was ich wirklich extrem überraschend fand, ist, dass viele Italiener mittlerweile auch wirklich ganz gut Englisch sprechen und man sich trotzdem super mit denen unterhalten kann. Und mir macht das dann immer Spaß. Auch da hatte ich so das Gefühl, das war vor Jahren noch gar nicht so. Also da war Italien ja mit Englisch sprechen immer so ein bisschen hinten dran. Ich weiß gar nicht, was die Gründe dafür sind, aber ich glaube, das kann auch jeder Italiener mir so bestätigen, oder haben wir auch schon ganz viele Italiener bestätigt, dass Englisch jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz ist. Und das hat sich aber echt verändert. Also man kann mittlerweile echter, und dann finde ich es natürlich auch total spannend zu wissen, wo kommen die Leute her, wie fahren die so und so. Also es hat sich verändert, definitiv vom Publikum. Ich finde es aber trotzdem weiterhin total spannend.
Ja, und dann hast du ja natürlich auch die Nähe zu Südtirol, wo sie alle sowieso Deutsch sprechen. Also ich finde, man trifft auch viele, die einfach Deutsch sprechen. Aber bleibt trotzdem spannend, weil es gibt ja doch viele Firmen, die dort sind, die eigentlich nur in Deutschland verkaufen oder nur den deutschen Markt betreuen oder zumindest die Dachregion, also Österreich, Schweiz, Deutschland und so. Und da weiß ich von einigen, dass die sich jetzt schon die Sinnfrage stellen, so warum fahren wir noch dahin oder lohnt sich das? Ich meine, das ist auch ein teurer Aufwand für so eine Firma, ne? Hinfahren, Übernachtung und so weiter, muss ich jetzt nicht aufzählen. Und wenn du dann sagst, ich habe eigentlich 80% Kundenkontakt zu Kunden, die sowieso nicht bei mir kaufen, dann wird es schwierig. Und dann weiß ich nicht, ob sich das Festival auf Dauer so hält, ne? Ob man wieder den Switch hinkriegt, dass wieder mehr Leute aus Deutschland anreisen oder ob einfach italienische Hersteller, Distributoren dann die Lücken füllen, die vielleicht manche Deutsche dort lassen. Also das wird sicherlich spannend, die nächsten 2, 3 Jahre das mal zu beobachten.
Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, also ich meine, das ist ja jetzt ein italienischer Veranstalter von vor Ort. War jetzt, glaube ich, auch eher so eine politische Entscheidung zu sagen, die Bike macht es jetzt nicht mehr, sondern es wird jetzt eine italienische Organisation. Ist natürlich, also ne, wir sprechen immer davon, ja, wird das Festival dann, wird es dem gut tun, was passiert da? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ja, es kommen dafür ja viel mehr Italiener. Also es sind ja, glaube ich, nicht weniger Leute, sondern es sind einfach mehr Italiener. Und vielleicht sagen die auch einfach, ja gut, die Deutschen wissen jetzt mittlerweile auch, dass bei uns gar nicht so gut ist. Jetzt lass doch mal irgendwie als Tourismusregion den italienischen Markt angreifen und wir versuchen jetzt mehr Leute davon auf das Festival zu ziehen. Die Brands, die du gerade angesprochen hast, ja, die verkaufen natürlich überwiegend in Deutschland, aber es gibt da ja auch einen italienischen Distributor meistens von. Und soweit ich weiß, gibt es kein wirklich großes italienisches Bike-Festival, oder? Also vergleichbar mit Rock d'Azur oder sowas.
Ja, doch, es gibt bei Rimini, glaube ich, noch eins. Weiß gar nicht, wie das heißt. Aber ich glaube, das ist mehr Road ausgerichtet. Mhm. Ja, aber spielt ja keine Rolle. Nee, das wird, also das Festival wird, glaube ich, nicht kaputt gehen oder so. Das glaube ich auch nicht. Das, ich glaube nur, es ändert sich. Wenn es so weitergeht, dann wird es eher so eine italienische Veranstaltung, weil sie halt für manche deutsche Firmen einfach nicht mehr attraktiv ist. Und
ja.
Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne eine Firma, die fahren da seit Jahrzehnten hin, ich glaube seit dem ersten Festival, und die haben sogar einen italienischen Distributor und der hat sich seit Tag 1 nie beteiligt. Also der hat weder den Geld zum Stand dazu gegeben, noch mal ein bisschen Personal geschickt, gar nichts. Mhm. Ne? Und so eine Firma denkt sich dann, ey, also jetzt haben wir hier 80% italienische Gäste an unserem Stand, den wir aus Deutschland bezahlen. Wir machen ja eigentlich die Arbeit für den italienischen Distributor und der beteiligt sich nicht. So eine Firma wird dann sagen, sorry, da machen wir nicht mehr mit. Da sind wir raus.
Ja.
Ja.
An sich, finde ich, aber hat sich das Festival wirklich auch zum Besseren gewendet, zumindest von der Organisation und so. Also die haben irgendwie noch ein kleines neues Gelände dazu genommen, die haben so coole Brücken gebaut, dass man viel besser von A nach B kommen kann. Die haben eine Foodmeile mit richtig leckerem Essen gehabt. Das war schon irgendwie alles ganz cool, glaube ich. Also da...
Ja, fand ich auch.
Ne, also da hat sich das Festival wirklich ganz gut gezeigt. Und ja, ich weiß nicht, ich
auch
bin ja...
Ja, Entschuldigung, ich hab dir reingerätscht. Nee, mach mal weiter.
Ich weiß nicht, wie es für dich war. Also was ich halt mitbekommen habe, du durftest nicht mehr mit Glas rumlaufen. Also es war irgendwie Glasflaschenverbot auf dem Festival. Und ich weiß nicht, ob das dann nachher bei der Party auch so ein bisschen schwierig war. Ich bin ja relativ schnell abgebogen bei der Party, aber du hast da, glaube ich, relativ lang mit durchgezogen, oder?
Na, richtig durchgezogen habe ich nicht. Es war ja am TRP, war eine World Cup Watch Party angekündigt. Die sollte dann so nahtlos in die Party vom Gelände übergehen. Und da ist unser Marketingmann da ein kleiner Fehler unterlaufen. Der hatte sich im Termin geirrt. Das Downrennen ist ja erst am nächsten Tag gewesen. Dann haben wir gesagt, ach komm, dann gucken wir halt die Quali. Lassen wir Quali-Läufe auf der Leinwand laufen. Mhm. Dummerweise wurden die auch nicht übertragen. Insofern war die Watch-Party relativ klein. Aber nichtsdestotrotz hatten die ja Schnittchen und Häppchen und Oliven und ohne Ende Bier und so. Und dann war das eigentlich eine ganz gemütliche, kleine Standparty. So. Das war, also ich fand es persönlich voll geil. Es war keine laute Mucke, es waren keine Leute, die auf dem Boxen getanzt haben, sondern es wurde sich nett unterhalten, waren gute Gespräche, man hat ein Bierchen in der Hand, was zu essen und alles war gechillt und da habe ich tatsächlich den ganzen Abend verbracht. Also ich weiß gar nicht,
wie ob sonst
der Scotch-Stand wieder abgerissen wurde und Dixie-Klos durch die Gegend flogen, ich weiß es nicht.
Ja,
hatte eine gute Zeit bei TRP. Ja, es ist davon auszugehen.
Ja, wollten
was
ja...
Was mir aber auch noch zum Festival auffiel, das fiel dir bestimmt auch auf, die hatten ja ein neues Erscheinungsbild. Ne? Klar, diese ganze Bike-CI, die war weg und stattdessen war ja jetzt, ich glaube, FSA der Hauptsponsor und sie hatten ein komplett neues grafisches Konzept entwickelt und das ist mir auch mega positiv aufgefallen. Das fand ich total cool. Das war alles gut beschildert, wie du gerade schon sagtest und wirklich eine hochwertige Grafik und das hat das alles so ein bisschen auf einen sehr professionellen neuen Level gehoben.
Voll. Und was mir zum Schluss erst aufgefallen ist, wir hatten alle solche Standkarten, wo quasi drauf stand, zu welchem Stand wir gehören und die waren in den Autos. Und beim Rausfahren meinte er dann so, ja, welchen Hintergrund hat denn deine Standkarte? Und dann, das war ja so ein bisschen so Camouflage-mäßig, ne? So eher so, ich weiß gar nicht, wie sich diese Farbgebung da nennt, das weißt du besser. So ein bisschen, anyway, egal. Auf alle Fälle war das so ein bisschen camouflage-mäßig und dann habe ich so auf meinen Thule-Sticker geschaut und dann war quasi hinter Thule war das, ich glaube, lila oder blau oder so. Und andere Leute hatten dann was anderes dahinter und dementsprechend waren die Ausfahrtzeiten der entsprechenden Stände organisiert.
Mhm.
Also richtig krass. Aber der
Hat nur keiner verstanden.
Ja, doch, der das haben die dann schon so erzählt und haben dann auch die Zeiten, ne, die hatten so eine Liste, da standen die Zeiten drauf, aber der Veranstalter hat seine Rechnung ohne italienische Mitarbeiter gemacht. Weil der meinte, so, wann darf ich denn rausfahren? Ja, um 5.30 Uhr. Ich so, ach bitte. Na okay, dann fahr jetzt. Und dann bin ich um 4.30 Uhr da rausgefahren.
Weil ich gesagt habe, gut.
Ja, ja, you coming
Man
back?
Man muss nicht zu deutsch sein.
Genau, you coming back or you going forever? I will go forever. Okay, then you can go. Ja, das war sehr, ja, sehr, sehr cool. Nee, an sich hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch wieder so ein paar Produkte gesehen, die ich ganz cool fand. Und ja, war insgesamt, glaube ich, eine gute Stimmung. Wir haben viele Leute wieder getroffen, auch Leute, die ich echt schon ewig lang nicht mehr gesehen habe. Dafür ist so ein Festival ja immer ein bisschen, also ist immer super cool. Ich muss aber gestehen, es gibt ja zwei italienische Festivals, einmal das in Riva, einmal das in Brixen. Und ich bin vor Riva echt immer sehr nervös und immer so angespannt und so. In Brixen ist das nicht so. Ich kann Brixen viel mehr genießen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass man so denkt, also für mich jetzt als Athlet beziehungsweise als Content Creator, in Riva beginnt die Saison. Da hat man da alles noch vor sich. Man hat vielleicht noch gar nicht so viel geliefert, hat noch gar nicht so viele Punkte dieses Jahr gemacht.
Da kann man alles noch verkacken.
Ja, also man hat noch nicht so viel. Hier, das hat man gemacht und das hat man gemacht. Und in Brixen ist die Saison halb zu Ende. Da weiß man, was man gemacht hat. Da tritt man den Leuten so ganz anders gegenüber. Das merke ich bei mir schon immer ganz stark. Und natürlich, wie jedes Jahr in Riva sind, also 90% der Festivalbesucher sind selber ja Mountainbike-Profis und haben ihren Namen hinten drauf stehen. Von daher macht mich das auch immer ein bisschen nervöser, aber ja, insgesamt hat es wirklich Spaß gemacht, viele neue Leute wieder getroffen, viele alte Leute getroffen und das war wirklich cool.
Genau. Ja, das stimmt.
Dann hatte ich gestern.
Also dein Gefühl teile ich nicht so, aber ich habe das nicht mit der Nervosität vor dem Festival. Nee, aber was mir auch noch aufgefallen ist, oder so eine kleine Seitenanekdote noch, wir haben ja darüber gesprochen, dass es nicht so das optimale Bike-Revier ist. Es gibt jetzt einen neuen Mann im Tourismus da, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe es von einem
Hotelier erfahren. Oder neuen Bürgermeister. Und ich meine, der wäre auch im Tourismus. Also auf jeden Fall weiß ich es aus erster Hand. Und der hat gesagt, wir müssen das hier, das Angebot an Bike-Trails auch, wir müssen leichtere Bike-Trails anbieten. Mhm. Also ja, so vielleicht Richtung Flow-Trails, was jedermann fahren kann. Und dann haben sie jetzt wohl oberhalb von Pregasina, da gab es so drei richtige Trailperlen. Ich habe die Namen zwar nicht im Kopf, aber der Gräber hat auch geweint, weil das waren seine drei Lieblingstrails. Die haben sie jetzt planiert. Mhm. Alle 50 Meter kommt eine Regenrinne und es sind jetzt Schotterautobahnen, die den Berg runtergehen. Und dann denke ich auch, oh Leute, der Grundgedanke ist ja mega, den ihr da habt.
Aber schaut euch mal um, wie es geht.
Opfern. Ja. Ja, genau.
Also, ja, vor allen Dingen nicht nur, dass sie halt die tollen Trails kaputt gemacht haben. Ich meine, das ist ja das, worüber ich auch immer in meinen Vorträgen rede. Das ist irgendwie, warum? Ne? Also es musste nicht jeder irgendwie Autobahn fahren, so. Aber sie haben sich halt einfach gar keine Gedanken gemacht, wie sowas sein könnte. Die haben halt auch so gesagt, ja, leichter Trail, kriegen wir hin. Aber dass es da natürlich hier von leichtem Trail zu leichtem Trail schon auch Unterschiede gibt, haben die sich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mit Philipp Volz darüber geredet und der ist irgendwie von vom Trümalze runter als Fahrtechnik-Tour. Und er meinte, das Einzige, was er da noch lernen konnte oder was er da den Leuten noch beibringen konnte, war Bunnyhop und Vorderrad anheben über die Wasserrinnen. Ansonsten war da nicht mehr viel, was man machen konnte.
Ja, exakt.
Ja, das ist schon
crazy. Das ist wirklich ganz, crazy. Ganz scheiß Entwicklung, ja, ganz scheiß Entwicklung.
Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ich hatte auf alle Fälle auf dem Rückweg noch ein absolutes Highlight. Und da habe ich dich dann auch ganz selig angerufen, weil so eine Rückfahrt, nachdem man wirklich das ganze Wochenende auf dem Festival war und dann auch den ganzen Tag noch da war, dann noch mit abgebaut hat und dann irgendwie im Auto sitzt und jetzt noch irgendwie 7 Stunden nach Hause fährt, dann kann das schon mal lang werden und dann kann die Stimmung auch schon mal so leicht in den Keller kippen. Und das war bei mir, wurde auf alle Fälle deutlich verbessert am gestrigen Tag, als ich zum Dinsler rein bin. Es ist ja so für die ganzen Leute, die eher so im rechten Teil von Deutschland wohnen, also quasi Nürnberg.
Östlich und die, sagt man da, ne?
Ja, östlich.
Erdkunde kriegst du eine 6, wenn du sagst, ich wohne rechts.
Ja, du, ich war in Geometrie nie so gut. Ja.
Schön.
Genau, die im östlichen Teil wohnen, die fahren ja dann quasi so am Irschenberg vorbei und durchs Inntal. Und am Irschenberg ist ja der Dinsler, ich glaube, da muss man jetzt keine Werbung für machen. Aber ich bin da rein und da war super wenig los und dann höre ich von hinter der Theke, hey Tobi! Und dann steht da jemand im Dinsler-Kostüm oder im Dinsler-Outfit und ich gehe hin und so, hey, ja, na, wie geht's? Du, ich muss mal ganz schnell auf Toilette und komm sofort wieder. Und ich muss gestehen, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und ich war auch total überrascht. Ich meine, beim Dinsler ist normalerweise die Hölle los und da hält jeder Mountainbiker an. Also das ist Wahnsinn. Von daher, dann war ich auf Toilette, komm wieder und dann spreche ich so ein bisschen mit dem und hab mich dann auch echt super mit dem unterhalten, total freundlich. Habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne hier von der Pizza was und einen Kaffee und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt über den Punkt hinaus, wo ich fragen kann, wer genau bist du eigentlich nochmal? Und das ist so ein ganz unangenehmer Moment für mich gewesen, weil es gibt halt so Leute, die kennen mich halt vom Podcast oder die kennen mich von Instagram. Und da wird relativ schnell aufgelöst, hey, ich höre deinen Podcast oder hey, ich folge dir auf Instagram. Das war aber da jetzt nicht so. Sondern, okay, dann war mir klar, okay, wir kennen uns. Also wir haben uns schon mal getroffen. Und dann, wie gesagt, haben wir so ein bisschen geredet und dann wollte ich bezahlen. Und dann sagt er, ist okay, geht auf mich. Und da war ich erstens so, wow. Geil, es hat mich so unfassbar gefreut. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt muss ich rausfinden, wer das ist. Und dann hat es mir schon so langsam gedämmert. Und dann meinte er noch irgendwas von wegen, ja, du hast ja mit meinem Vater zu tun. Und dann habe ich so gecheckt, ja klar, wir haben uns schon gesehen. Ich habe ihn nur gar nicht dahin verortet. Also ich habe ihn quasi in einem ganz anderen Kosmos kennengelernt. Und jetzt steht er da, wo ich mich auch immer mal wieder bewege, also beim Dinsler, aber da habe ich den irgendwie nicht hingepackt, ja. Und also es war dann am Ende der Sohn von einem Maloya-Mitarbeiter und den hatte ich dann schon ein paar Mal irgendwie kennengelernt bei so Globetrotter-Veranstaltungen im Raum München und klar, also ich kannte den, aber ich habe den überhaupt nicht dahin verortet. Und dass er mich aber da eingeladen hat zu diesem Snack, ey, das hat mich so unfassbar gefreut und er war so unfassbar nett. Das hat mir wirklich so richtig, richtig, richtig gute Laune gegeben und war einfach ein mega schöner Moment. Und ich habe mich richtig lange gefreut, habe dich dann noch irgendwie angerufen und habe dir davon berichtet. Also, wenn du hier zuhörst, vielen, vielen Dank dafür. Es hat mir wirklich meine Heimreise so richtig gut gemacht. Also echt mega coole Nummer. Vielen Dank.
Ja, hast dich gestern gefreut, heute nochmal gefreut.
Ja.
Also es scheint Impact gemacht zu haben.
Ja, es aber sind manchmal die kleinen Sachen, weißt du? Sind meistens die kleinen Sachen. Und trotzdem.
Ja gut, sonst gab es ja für dich auch nur das Tal der Tränen in Riva. Insofern ist es schön, dass wenigstens auf dem Rückweg was Tolles passiert ist.
Genau.
Ja. Aber ich habe neulich mal, also das ist schon was länger her, so eine kleine Doku gesehen, wie man, also da kam vor, wie man aus so Situationen rauskommt, wie man Namen rauskriegt, ne? Hm. Das war so eine Doku über einen Putin-Versteher Gerhard Schröder.
Ah ja.
Und
ja,
gut, der so als Spitzenpolitiker bist du ja permanent wahrscheinlich auf Veranstaltungen in der Situation, dass dich Leute anlabern und du hast keine Ahnung, wer das ist. Und der hat dann immer gesagt, mir fällt der Name jetzt nicht ein, helfen Sie mir mal schnell. Und dann, ja, Schmidt. Ja, weiß ich doch, Vorname.
Ja.
Weißt du, und dann kommst du raus und sagst, ja klar, ich kenne doch deinen Namen, ich wollte jetzt nur den Vornamen nochmal wissen.
Ja, genau.
Nächste also, Mal.
Das ist auch, was Joko immer sagt, wie er das macht. Hier, helf mir nochmal kurz mit deinem Namen. Nee, Nachname kenne ich. Nee, Vorname nochmal. Oder, was halt auch immer gut ist, das kann man aber dann tatsächlich nur, wenn man mit irgendwem anders reist, den anderen vorstellen. Also wenn du zu zweit reist, dann stellst du den anderen vor und dann musst du es gegenüber sich ja auch wieder vorstellen und dann weißt du auch, wer es ist.
Ist richtig.
Genau.
Ist richtig.
Also so ein paar Tipps gibt es da schon. Und am Ende hilft die alte King of Queens Geschichte. Na, und? Ziehst du immer noch dein Ding durch? Wenn man wirklich so gar nichts weiß.
Den merke ich mir. Oh. Junge, ich ziehe jetzt auch mal mein Ding durch. Muss nämlich hier mal das ganze Auto noch auspacken.
Boah, hier ist auch noch einiges zu tun und dann muss ich mal meinen sehr traurigen Garten betrachten, weil der hat unter der Kälte der letzten Wochen dann doch sehr gelitten. Ich glaube, wir kriegen dieses Jahr keine Walnüsse. Sehr, sehr traurig.
Keine Walnüsse. Musst du wieder zum Lidl.
Ja, ja.
Mann.
Gut, ey, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und wie gesagt, wenn ihr uns auch mal in Bewegtbild sehen wollt und mal sehen wollt, dass der Strattmann wirklich ganz gut am Rad sitzt, guckt euch das nächste YouTube-Video an. Der schwerste Trail am Gardasee, Fragezeichen, kommt Ende der Woche raus und wird, glaube ich, ziemlich cool.
Voll cool. Das teilen wir auch auf unserem Instagram-Kanal und dann klicken da alle drauf. So, yes, I like.
In diesem Sinne.
Tobi, danke dir.
Tschüss.
Viel Spaß. Ciao, ciao. Bis später. Ciao, ciao. Tschüss.